So, sehr geehrte Damen und Herren, darf Sie herzlich begrüßen zum heutigen Kepler-Salon am Vorabend des Internationalen Frauentags.
Ist es so?
Ist es so, ja.
Sehr gut.
Habe ich die große Freude, unseren Gast, unsere Gästin ankündigen zu dürfen, Frau Martina Mara, Frau Dr. Martina Mara vom AEC, AS Electronica Center. Sie leitet dort sie leitet dort den Fachbereich Roboterpsychologie im AEC Future Lab. Und gleich mehr zu ihr, kurz nur die einführenden Worte. Sie wissen als langjährige Kepler-Salon-Besucher, dass es da hinten an der Bar was zu trinken gibt. Holen Sie sich was, wenn Sie möchten. Seien Sie sich versichert, dass wir gerne hier sind, jeden Montag, und dass wir dies verdanken den Freunden des Kepler-Salons und unseren Sponsoren. Bitte danke, auch da mal einen halben Gedanken daran zu verschwenden und eventuell Freund des Kepler-Salons zu werden. Wenn wir nachher diskutieren, Sie kennen ja den Ablauf, bitte warten Sie, bis unsere bezaubernden Assistentinnen Ihnen das Mikrofon reichen, ja? Und denn die Sache wird aufgenommen und kann dann von der Webseite kepler-salon.at abgehört werden. Mein Name ist Klaus Puttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten, da zuständig für die Wissenschaft, und wie gesagt, freue ich mich heute sehr, Frau Dr. Martina Mara begrüßen zu dürfen. Wir hatten die Freude, letzte Woche ein Interview gemeinsam zu machen, vielleicht haben Sie es gelesen in der Samstagausgabe. Es ist ja hochspannend, was sich zurzeit in der Robotik rund um Roboter tut. Spannend ist natürlich, was ist Roboterpsychologie? Man darf sich's, glaube ich, nicht so vorstellen, dass man da Roboter auf der Couch liegen hat, wie beim Herrn Freud in Wien oder auch Leute, die mit ihnen zu tun haben, sondern, was ist es, Frau Dr. Mara, bitte sehr.
Ja, gehen wir gleich ins Thema, oder?
Ja.
Genau. Ja, dann gehe ich gleich weiter dazu. Meiner Folie zur Roboterpsychologie. Wie schon gesagt, also ich habe normalerweise keine humanoiden Roboter bei mir liegen, die dann über ihre Kindheitstraumata reden, sondern ich beschäftige mich mit der Nutzerperspektive. Wie werden Roboter von potenziellen Nutzerinnen und Nutzern wahrgenommen? Was gibt es vielleicht für Ängste momentan noch in Bezug auf den Umgang mit Robotern? Wie kann man Roboter designen? Wie sollen die visuell aussehen? Aber auch, wie sollen die mit ihren Nutzerinnen und Nutzern kommunizieren, sodass man möglichst gut mit ihnen zurechtkommt? Also es geht um das Wohlbefinden der Menschen und nicht der Maschinen. Jetzt springe ich nochmal zurück zu der Folie. Das muss ich nämlich ganz kurz erwähnen, weil viele in Österreich eigentlich das AS Electronica Future Lab nicht so gut kennen. Also wir sind die Forschungs- und Entwicklungseinrichtung beim AEC, und zwar unter diesen Stufen beheimatet, wo man im Sommer gerne mal sitzt und ein Bier trinkt. Vielleicht auch der eine oder andere von Ihnen. Also genau unter diesen Stiegen ist unser Labor. Wir sind circa 30 Leute aus unterschiedlichen Bereichen. Natürlich viele Technologen, Technologinnen, also Informatiker, Hardware, Softwareentwickler, auch Leute aus dem Robotikbereich, Interaktionsdesigner, aber auch Sozialwissenschaftler, Künstler, da arbeiten wir ganz, ganz transdisziplinär zusammen. Genau. Roboterpsychologie habe ich schon ganz kurz erzählt, worum es da grundsätzlich geht. Generell vielleicht, um das vorab kurz zu sagen, schaue ich mir eben diese Akzeptanzfragen rund um Roboter immer aus unterschiedlichen Einflussperspektiven an. Also wenn es darum geht, ob ein Roboter in der Gesellschaft akzeptiert werden kann oder nicht, dann denkt man immer mal sehr stark nur an diesen einen Roboter und wie der eben aussehen muss zum Beispiel. Aber ob ein Roboter, ob man mit dem gut zurechtkommen kann oder nicht, das hängt nicht nur hundertprozentig vom Roboter ab, sondern auch von der Zielgruppe, also von den Nutzerinnen und Nutzern, die mit dem Roboter angesprochen werden sollen. Also zum Beispiel ist die Zielgruppe im Pflege-Medizinsektor vielleicht ganz eine andere, eine viel sensiblere, als wenn es jetzt um einen Roboter geht, der im Entertainment-Bereich eingesetzt werden soll. Und dann gibt es auch immer noch neben den Roboter und den User-Faktoren auch situative oder Kontextfaktoren, die eine Rolle spielen. Also zum Beispiel ist es auch immer was anderes, ob nur ein einzelner Roboter wo auftritt oder ob man sich eine ganze Heerschar von 100 Robotern vorstellt, die vielleicht wo zum Einsatz kommen. Also das muss man immer so, dieses ganze Forschungsfeld aus ein bisschen unterschiedlichen Perspektiven anschauen. Ja, Nur um das auch noch ganz kurz erwähnt zu haben, wir arbeiten in diesem Bereich Roboterpsychologie mit verschiedensten Kooperationspartnern zusammen, weil ich heute nicht auf alle Projekte, die wir da so am Laufen haben, eingehen kann, sondern nur einen kurzen Einblick geben werde. Dazu gehört zum Beispiel Honda Robotics, hat das Future Lab in der Vergangenheit auch viel zum Asimo gearbeitet, zum Kommunikationsverhalten vom Asimo. Das ist dieser Zweibeiner von Honda, der da rechts oben abgebildet ist, den vielleicht manch einer von Ihnen schon mal gesehen hat. Wir haben in den letzten 2-3 Jahren ganz, ganz intensiv mit Mercedes-Benz zusammengearbeitet. Da ist es um selbstfahrende Roboterauto gegangen. Das ist ja ein Robotertypus, der uns schon eben in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich auf den Straßen begegnen wird und wo wir uns auch gemeinsam mit Mercedes anschauen, wie können diese Autos mit uns sprechen oder wir mit ihnen, damit es da Einverständnis gibt und damit man nicht so viel Kontrollverlust zum Beispiel erlebt in den Straßen. Dann arbeiten wir auch mit vielen japanischen Roboterentwicklern zusammen, unter anderem schon sehr lange mit Hiroshi Ishiguro von der Osaka University, der ganz, ganz lebensechte Roboter entwickelt. Darauf werde ich auch heute noch ein bisschen mehr eingehen. Links oben ist der Roboy, das ist ein deutscher, Schweizer Roboterprojekt, wo wir auch gemeinsam mit den Entwicklern momentan daran arbeiten, wie dieser Roboter weiterentwickelt werden kann, um zum Beispiel als Auskunftssystem an unterschiedlichen Plätzen eingesetzt zu werden. Ja, generell Roboterpsychologie ist ein total relevantes Forschungsfeld natürlich. Einerseits muss ich das sagen, weil ich mich damit beschäftige, andererseits wirklich, weil man einfach in den letzten paar Jahren merkt, wie stark das Thema Robotik jetzt wirklich kommt. Also aus dem Science-Fiction-Bereich kennt man ja diese sozialen Roboterbilder, wo wirklich Mensch und Roboter zusammenleben, zusammenarbeiten, schon viel länger. Aber in den letzten paar Jahren hat es wahnsinnige Entwicklungen gegeben und man muss auch sagen, momentan merkt man auch, dass immer mehr Fördermittel und Gelder in die Weiterentwicklung von robotischen Systemen gesteckt werden. Nur ganz kurz so ein Balkendiagramm von der International Federation of Robotics 2014. Die sehen einen wahnsinnigen Zuwachs auch an Haushalts-, Entertainment- und Freizeitrobotern vorher, schon jetzt bis 2017. Und auch der Bill Gates zum Beispiel, wen das Thema besonders interessiert, der hat 2007 schon im Scientific American eine Cover Story geschrieben. Die hat da geheißen A Robot in Every Home, also ein Roboter für jedes Zuhause, wo er schon die Robotik als das nächste große Feld nach den Desktop-Computern vorhergesehen hat und er die Roboter als intelligente Maschinencomputer sieht, die dann den Schreibtisch verlassen und quasi vom Schreibtisch runterkrabbeln und autonom dann in der Welt unterwegs sind und auch mobil sind. Genau. Wir kommen jetzt quasi an so eine Schwelle, wo es so ein bisschen von den Science-Fiction-Bildern zum sozialen Faktum kommt. Da habe ich so ein Familien- oder Gruppenbild von robotischen Berühmtheiten von der Leinwand gesammelt. Ich weiß nicht, wer diese Roboter alle kennt, also links zum Beispiel der R2-D2 ganz bekannt, dann kommt der Wall-E, der hat sogar ein eigenes biografisches Kinowerk ja gewidmet bekommen. In der Mitte die Rosie von den Jetsons, eine der ja früheren klassischen Haushaltsroboter, Damenbilder. Der Bender, der mal zum sympathischsten Bildschirmroboter gewählt worden ist von Futurama, ist vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff, vielleicht auch deswegen, weil er so viele Macken hat, fast wie wir Menschen, auch mal den einen oder anderen Schluck zu viel trinkt. Und dann auf der ganz rechten Seite der Terminator. Man sieht auch, es wird so ein bisschen immer menschenähnlicher von der äußeren Gestalt bei diesen Robotern. Und der Terminator ist zum Beispiel auch ein Roboter, der, wenn ich mit Leuten diskutiere, sehr oft in Europa und den USA so als eine der ersten Assoziationen kommt. Also so der Terminator als die Zukunftsroboter-Horror-Vision. Und jetzt habe ich dieses Gruppenbild, dieses Fiktionale, mal ausgetauscht gegen ein paar Roboter, die es sogar schon seit einigen Jahren wirklich gibt. Teilweise als Prototypen, teilweise auch wirklich am Markt. Also sieht gar nicht mehr so unähnlich aus. Ich will jetzt gar nicht auf jeden eingehen. Die zwei Linken sind zwei Assistenzroboter, die einerseits in Asien und den USA entwickelt worden sind. Der zweite davon ist zum Beispiel darauf spezialisiert, dass er Oreo-Kekse auseinanderdreht und wieder zusammendreht. Wer Bedarf in diese Richtung hat, kann sich dann nur mal an mich wenden. Die mittlere, die Wakamaru, dieser gelbe Roboter, war einer der ersten Haushaltsroboter, der wirklich auf dem Markt war, nämlich schon vor, ich glaube, 7 Jahren. Ist ein bisschen gefloppt, weil die einfach nur nicht so viel drauf hatte. Also die konnte zwar ein paar Gesichter erkennen, ein bisschen kommunizieren und ein paar Schmähs reißen, wenn man so möchte, aber in Boden schrubben oder die Fenster putzen, was man wirklich bräuchte, vielleicht hat sie auch nicht gemacht. Und der ganz rechte, das Pendant zum Terminator, will man vielleicht gar nicht so genau wissen, aber schaut auch nicht so unähnlich aus und den gibt's auch wirklich. Das ist der Atlas der ersten Generation, ein Militärroboter, der von Boston Dynamics entwickelt worden ist vor einigen Jahren. Boston Dynamics ist ein federführender Roboterentwickler, wenn es um Transportroboter geht und um Roboter, die sich sehr gut auf 2 oder 4 Beinen bewegen können. Zeige ich auch nachher nochmal kurz einen Videoausschnitt. Und genau diese Firma, die diesen zu Militärzwecken entwickelten Roboter designt hat, ist vor 1,5 Jahren circa von Google gekauft worden. Man weiß nicht so genau, was Google wirklich mit diesen Entwicklungen vorhat. Also ich versuche immer, das immer wieder nachzuverfolgen. Natürlich nur Gutes. In einem Interview sagen sie, naja, also Google, wie man weiß, ist ja auch wahnsinnig viel am Roboter-Auto-Sektor unterwegs. Also das Google Car ist ja ein sehr bekanntes, selbststeuerndes Auto. Und es gibt wohl die Idee von Google, dass dann mit den selbstfahrenden Autos Dinge transportiert werden, also zum Beispiel Dinge, die man über Amazon einkauft, zum Kunden transportiert werden. Und dann geht es aber noch um das letzte Stück vom Parkplatz zum Kunden, der vielleicht gerade irgendwo aus der Badewanne raussteigt. Und da bräuchte man dann vielleicht noch einen 2- oder 4-Beiner, der dann nur die letzten paar Meter geht. Also sowas wurde zumindest mal erwähnt von Google, dass dafür die Entwicklungen von Boston Dynamics interessant wären. Wer sich dafür interessiert, welche aktuellen Roboterdesigns und Entwicklungen und Prototypen es gerade so gibt weltweit, weil ich jetzt nicht mehr da wahnsinnig viel in die Tiefe gehen kann, dem sei eine App ans Herz gelegt, und zwar die IEEE Robots App, also IEEE, das ist so eine internationale Technologen-Ingenieursvereinigung, die viele Konferenzen organisieren, auch im Themenfeld der Robotik unterwegs sind. Und diese App sammelt aktuelle Roboterentwicklungen auch im Service- und Sozialrobotikbereich. Sehr schön, sehr übersichtlich mit vielen Bildern, Videos und Infos. Also da kann man gerne mal reinschauen. Und was man da sehen wird, ist, dass doch einige Roboterentwickler weltweit momentan offenbar in diese sehr menschenähnliche Richtung gehen. Also Roboter zu entwickeln, die mehr oder weniger wie Menschen aussehen. So, insgesamt, das möchte ich jetzt nur kurz da anbringen, muss man sagen, also es gibt wahnsinnig viele Entwicklungen, es gibt wahnsinnig viele Gelder, die momentan in dem Bereich laufen. Trotzdem muss man sagen, gerade die Europäer sind momentan noch sehr skeptisch, wenn es darum geht, mit sozialen Robotern im Alltag zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten. Da gibt es ein interessantes Eurobarometer, also von der Europäischen Kommission eine europaweite Studie zur Einstellung gegenüber Robotern aus dem Jahr 2012. Und das finde ich ganz interessant, das kann man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht lesen. Die haben tausende Europäer gefragt, wo sie denn finden, dass Roboter prioritär zum Einsatz kommen sollen in Zukunft. Und wenn man da die obersten Einsatzfelder sieht auf diese Frage, kommt am häufigsten Weltraumerforschung, Manufacturing, also Produktion, Zusammenbau von Gütern, Militär und Sicherheit, Search and Rescue, also sowas vielleicht wie auch Minendienste. Und dann gibt es so eine Stufe bei den Balken und dann kommt Healthcare, also Pflege, Medizinsektor. Aber diese obersten Bereiche, wo sich die Europäer eher vorstellen können, dass Roboter eingesetzt werden, das sind jene, die eher so weit weg sind von uns. Also so am besten im Weltall zur Erforschung, Erkundung fremder Planeten. Das ist weitest möglich. Aber so Pflege, Medizin, Kinderbetreuung, das sind eben die Bereiche, wo sehr nah an den Menschen kommt und wo momentan die Idee von Robotern noch sehr, sehr weit weg ist oder eben sehr skeptisch betrachtet wird. Das sieht man, na, da haben wir die nächste Folie. Auch wenn die Frage nämlich umgekehrt gestellt wird, wo Roboter verbannt werden sollen oder wo Roboter nicht eingesetzt werden sollen, in welchen Bereichen, dann ist das absolut meistgenannte Einsatzgebiet die Pflege von Kindern, von Älteren und von beeinträchtigten Personen. Also da wollen die meisten Menschen einfach momentan keinen Roboter sehen, obwohl auch für diese Bereiche momentan viele Roboter entwickelt werden, insbesondere auch im asiatischen Bereich, in Japan zum Beispiel. Ich habe schon gesagt, also interessanterweise gehen doch einige Roboterentwickler in diese menschenähnliche Richtung, also Roboter nachzubauen, die von der Form, von der äußeren Gestalt mehr oder weniger menschenähnlich sind. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen mehr eingehen, was da vielleicht auch für psychologische Probleme gibt mit diesem Designansatz. So easy ist das nämlich nicht, wie viele Robotiker denken, dass man einfach einen Menschen nachbaut, so gut wie man es halt gerade schafft. Und dadurch, dass der Mensch, der reale Mensch, dann auf einen so ähnliche Kreatur trifft, dadurch kann dann eine besonders natürliche und emotionale Kommunikation entstehen. Das ist so eine Idee von manchen Ingenieuren und Robotikern, die aber eben aus der Psychologie betrachtet, sich leider so absolut nicht bewahrheitet. Es gibt also Unterscheidung zwischen humanoiden Robotern, das sind welche, die so von der Grundform des Körpers menschenähnlich sind, aber doch eindeutig als Roboter erkannt werden können, also auf den ersten Blick. Und dann gibt es so androide Roboter, die sehr, sehr, sehr menschenähnlich sind, also fast schon so, dass man sie nicht mehr unterscheiden kann vom Menschen. Und so ein kurzes aktuelles Beispiel, das mir ganz gut gefällt von der humanoiden Richtung, ist das sogenannte Robohorn. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen die Videos auf Nachrichten.at schon angeschaut haben, da sind ein paar Videos gepostet. Das ist auch dabei, ich möchte es trotzdem kurz zeigen, weil ich es ein völlig absurdes Projekt finde, muss ich sagen. Andererseits auch interessant, dass das verwirklicht wurde, und zwar
ein
humanoides Robotertelefon.
読み上げて.
来週の日曜日って暇? だって?
うん, 日曜日暇だよ.
おはよう, 朝だよ. 今日は
Surfing-に行く予定だよ. Also können Sie schon mal vorstellen, wie es dann wäre, von dem Robohorn aus den Federn geschmissen zu werden? Auch als Navigationssystem.
プロジェクターで映すね.
タクシー呼んで.
Okay. 配車完了. Taxi.
Das weiß ich jetzt nicht, ob das eine besonders effektive Hilfestellung ist im Alltag, aber nur um das kurz jetzt auch Ihrem Eindruck zufolge, denke ich mal, das ist jetzt so ein kleiner Roboter, den findet man nicht besonders bedrohlich. Der hat vielleicht sogar ein bisschen was Niedliches an sich und so eine Spielerei, ein Gadget vielleicht. Also ich muss sagen, ich war völlig überrascht, dass sich Sharp dazu entschlossen hat, dieses Produkt wirklich auf den japanischen Markt zu bringen, als Alternative zum iPhone. Ich habe in den letzten Jahren schon öfter diese Idee gehört, von mehreren Entwicklern so ein robotisches Telefon zu designen, aber dass sich die jetzt wirklich drüber traut haben, also es gibt jetzt in Japan zu kaufen, für Europa gibt es momentan noch keine Pläne, aber mal schauen, vielleicht kommt das Robohorn auch zu uns und löst das iPhone ab. Mir ist jetzt auch darum gegangen, dass Sie sich diese Form nur mal so ein bisschen anschauen. Also vom Design her eben ist das ein klassischer Humanoid, obwohl er sehr klein ist. Ja, also er ist klar als Roboter erkennbar oder Sie, wenn man so möchte. Man sieht auf den ersten Blick, das ist wohl kein echter Mensch. Und wie gesagt, auch nicht besonders bedrohlich. Ein bisschen anders wird es dann vielleicht, wenn wir in die androide Richtung gehen. Und da ist immer noch ein wahnsinnig gutes Beispiel, dieses Familienfoto der Geminoids, der Zwillingsroboter, die vom Hiroshi Ishiguro aus Osaka seit Jahren entwickelt werden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen vielleicht den Geminoid, den mittleren, sogar schon mal gesehen hat. Er war auch schon öfter in Linz zu Gast bei der Ars Electronica. Um das kurz zu erzählen, der Hiroshi Shiguro ist der mittlere Herr, und zwar von den zwei mittleren der Linke. Das ist ganz, also Berühmtheit mittlerweile im Robotiksektor, weil seine Idee, und das erzählt er auch auf jeder Bühne, auf der er stehen kann, und das sind eigentlich viele Bühnen, dass er wirklich das Ziel hat, Roboter zu entwickeln, die sich durch die Straßen zwischen Menschen bewegen, und man kann nicht mehr unterscheiden, wer ist Mensch und wer ist Maschine. Er macht dann auch jedes Mal wieder den Schmäh, dass wir ja auch nicht wissen können, ob er nicht schon der Roboter ist. So weit ist er noch nicht in seinen Entwicklungen. Also es gibt einen leichten Unterschied, aber er ist schon sehr, sehr nah dran, wenn es um das visuelle Nachbauen von Menschen geht. Also er hat sich zuerst mal selber nachgebaut. Als nächstes hat er dann seine Sekretärin nachgebaut als Roboter. Das ist die linke Dame. Seine Ehefrau war bis dato noch nicht dabei. Weiß nicht, vielleicht reicht ihm die einmal. Und auf der rechten Seite, das ist jetzt einer der jüngsten Geminoids aus dieser Familie, der Geminoid DK, der rechte, der blonde Herr, ist eine robotische Kopie eines dänischen Uniprofessors, des Henrik Schärfe. Und da schauen wir uns jetzt nur um den aktuellen Stand, wie lebensecht solche Roboter schon wirken, momentan einmal so ein Testvideo, wo es um den Emotionsausdruck geht, an. Bitte? Flirten, ja, Flirten ist eine ganz wichtige Basis. Also bei diesem Zwillingsroboter ist es wirklich schon so, dass gerade Menschen, die wenig mit Technologie oder wenig mit Robotik zu tun haben, auch schon bis zu 3 Sekunden auf die Illusion reinfallen. Das ist gar nicht so wenig. Also die sind wirklich im ersten Moment zumindest getäuscht und denken, es handelt sich um einen echten Menschen. Dann als nächstes Beispiel möchte ich noch kurz den Telenoid zeigen, auch wieder vom Hiroshi Shiguro, ein Roboter, der auch längere Zeit jetzt im Ars Electronica Center bei uns zu Gast war. Für die, die den vielleicht noch nicht selbst getroffen haben oder kennen, auch ein kurzes Video zum Telenoid.
Meet the Telenoid, the brainchild of Japanese inventor Hiroshi Shiguro. Professor Ishiguro says the telenoid can be used to transmit the presence of its user from afar by mimicking the facial expressions of its operator and projecting their voice.
It's quite important to have emotional, the conversation.
Doctors in Denmark are running a trial to use the telenoid in elderly patient care, and Professor Ishiguro hopes it can reach out to those disconnected from society.
Especially the elderly. Elderly likes to have that kind of conversation with this robot very much.
I think that one day I could help the elderly and to help people communicate with each other.
Good. Also es ist ein Telekommunikationsroboter, das heißt, die künstliche Intelligenz von dem Ding ist nicht wahnsinnig hoch, der wird in der Regel ferngesteuert. Man hat das so kurz ein bisschen gesehen, da sitzt eine Person hinter am Rechner und mit einem Gesichtserkennungsprogramm wird die Mimik so gut wie möglich auf den Roboter in Echtzeit übertragen und eben auch die Stimme. Und da Hiroshi Shiguro, ich schätze ihn wirklich sehr, aber sein Statement, das er da am Schluss bringt, dass gerade die Älteren diesen Telenoid so gerne mögen und so wahnsinnig gern mit ihm kommunizieren, dem muss ich aus der Forschung und aus meiner persönlichen Erfahrung ein bisschen widersprechen. Ich habe einen Screenshot mitgebracht von YouTube-Kommentaren auf ein Video vom Telenoid, was die Leute da so drunter schreiben. Und es geht sehr stark in die immer gleiche Richtung, von "That is the scariest robot I've ever seen". Also der gruseligste Roboter, den ich jemals gesehen habe, bis zu recht explizit am Schluss auch Kill It With Fire. Und ich muss sagen, wir haben den eben eine Zeit lang auch im Ars Electronica Center im Robolab gehabt und ich habe mit dem Telenoid einige Studien durchgeführt und es ist die immer gleiche Reaktion. Also die Menschen sehen den Roboter zum ersten Mal und bringen das auch wirklich verbal zum Ausdruck. Ma, das ist aber gespenstisch, ma, das ist aber gruselig. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat so einen wie den Telenoid daheim stehen im Wohnzimmer und in des Nächtens muss man mal kurz zum Kühlschrank oder so und da steht der Telenoid und bewegt sich ein bisschen so an einem... Abschreckung gegen Einbrecher, genau. So, das ist halt nicht ganz die Nutzungsintention vom Professor Ishiguro, genau, aber so funktioniert es wahrscheinlich momentan nicht. Und ich hoffe, Sie haben das jetzt auch selber alle ein bisschen nachfühlen können, also dieses Gefühl der Unheimlichkeit, der Gruseligkeit, wenn man solche Androiden oder also ansieht oder Roboter, die in die androide Richtung gehen. Und ja, da habe ich nur ein Backstage-Foto vom AEC mitgebracht, der Telenoid Naked wird auch nicht hübscher. In der Psychologie, und das ist damit habe ich mich auch die letzten Jahre sehr, sehr viel beschäftigt, gibt es einen Namen für dieses Phänomen, dass man eben diese sehr menschenähnlichen Figuren unheimlich findet, und zwar das sogenannte Uncanny Valley oder auf Deutsch das unheimliche Tal. Und das ist ein Effekt, der von einem japanischen Robotiker bereits im Jahr 1970, also bevor diese Entwicklungen wirklich in die Welt gekommen sind, einmal vorhergesehen oder prognostiziert wurde. Und zwar ist das eine Kurve, die da angenommen wird, die besagt Folgendes. Also man muss sich vorstellen, auf der X-Achse ist der Grad der Menschenähnlichkeit, also je weiter rechts, desto menschenähnlicher wird die künstliche Figur. Und auf der Y-Achse haben wir die Reaktion des Publikums von negativ zu positiv nach oben. Und die Kurve geht mal nach oben, das heißt mit steigender Menschlichkeit wird sympathischer, wird positiver für uns, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also das kann man sich so denken, dass zum Beispiel ein Strichmännchen ist für uns weniger sympathisch oder reagieren wir weniger positiv drauf, als zum Beispiel eine gut entwickelte Pixar Kinofigur, also eine künstliche Figur, die auch schon relativ menschenähnlich ist, aber klar unterscheidbar von uns. Oder so wie der Asimo von Honda oder das Robohorn zum Beispiel. Das sind schon relativ menschenähnliche Figuren, aber für uns durchaus positiv. Und dann ab einem bestimmten Punkt, wo sehr, sehr menschenähnlich wird, so dass man es fast nicht mehr unterscheiden kann, aber so, dass unser Gehirn doch noch konfligierende Reize bekommt, nämlich so einerseits den Reiz, ja, das ist doch ein Mensch, das schaut doch aus wie ein Mensch, und auf der anderen Seite, irgendwas passt da nicht. Weil zum Beispiel in der Mimik doch nur der Wimpernschlag nicht ganz exakt ist oder etwas ein bisschen verzögert ist oder es irgendwo quietscht zum Beispiel. Ja. Also da hat man dann eben verschiedene Erwartungshaltungen, verschiedene Infos und man weiß nicht genau, was ist von dem Ding zu erwarten. Ja, das ist so ein komischer Hybrid. Ist das jetzt wie ich oder nicht? Kann mir das eventuell bedrohen? Und dadurch denkt man momentan durch diese Kategorisierungsschwierigkeit, ja, ist das die Kategorie Mensch oder nicht, dass dadurch dieses starke Unheimlichkeitsgefühl evoziert wird. Und dann sinkt diese Figur quasi wirklich in dieses tiefe, unheimliche Tal und wird total negativ wahrgenommen. Und erst, wenn man es wirklich schaffen würde, auf die rechte Seite des Tals wieder hinzukommen, nämlich täuschend lebensechte Figuren zu schaffen, die wirklich nicht mehr unterschieden werden können, dann würden diese Figuren wie Menschen wahrgenommen und wie Menschen positiv betrachtet werden. Aber selbst der Masahiro Mori 1970 hat schon gesagt, er würde nicht empfehlen, darüber zu gehen, sondern wenn wir doch eh links vom Tal schon positive Reaktionen haben, bleiben wir doch dort. Trotzdem gibt es immer wieder Entwickler, die eben da darüber kommen wollen. Dass es nicht nur um das visuelle Menschenähnliche geht, das uns oft ein bisschen gespenstisch vorkommt, sondern das ist auch meine Meinung, muss ich sagen, sondern es kann auch durch zum Beispiel Bewegungsabläufe, die sehr, sehr lebensecht sind, zu Unheimlichkeitsgefühlen kommen. Das zeigt vielleicht der Atlas, wiederum von Boston Dynamics, eben so ein zweibeiniger Transportroboter der neuesten Generation. Und zwar ist der erst vor wenigen Tagen als Video jetzt veröffentlicht worden. Und ich muss sagen, wenn man den jetzt so durch den Schneestapfen sieht, also vor allem wenn er dann so fast niederfällt, aber doch nicht ganz. Also ich denke, dass das durchaus auch einen Uncanny Valley-Effekt hervorruft. Auch wenn das Visuelle jetzt sehr mechanisch wirkt, ja, also es ist ganz klar Maschine vom Visuellen her, aber dieser Bewegungsablauf ist schon sehr kreaturenhaft. Also man, selbst wenn man es weiß, dass es eine Maschine ist, tendiert man dazu, also da so eine ein bisschen Lebendigkeit rein zu interpretieren. Und ich habe jetzt dazu noch keine Forschung betrieben zu dem konkreten Roboter, aber ich denke, dass das auch gruselig wirken kann. Ich bin wahrscheinlich schon relativ spät, ne? Passt. Kann ich nur ein bisschen was bringen, ja, oder?
Ja, schon, oder? Ein bisschen, ja, ja.
Okay. Auch zu diesem Themenkomplex vielleicht ganz kurz ein recht neues Online-Experiment, das Kollegen von mir mit mir gemeinsam jetzt vor kurzem gerade gemacht haben. Da haben wir uns angeschaut, das war ein simples Experiment eigentlich, abseits vom Visuellen des Roboters. Wenn wir jetzt rein Textbeschreibungen eines fiktiven Roboters potenziellen Nutzern lesen lassen. Und in einer Textbeschreibung beschreiben wir einen Service-Roboter als Werkzeug, als Tool, als ein Werkzeug, das auf User-Befehle reagiert. Das heißt, man kann diesem Roboter sagen, was man gerne hätte, was man gerne möchte, und der Roboter führt dann die Aktionen aus. Das war unsere Beschreibung, Roboter als Werkzeug. Und demgegenüber haben wir noch zwei andere Bedingungen gestellt. Einmal der Roboter als Agent, da haben wir den anders beschrieben, nämlich so, dass der Roboter Selbstkontrolle hat, auch ein Moralgefühl, ein Gedächtnis und dass er Emotionen erkennen kann mit einem Emotion Recognition Programm und dass er vorausplanen kann und dadurch auch unabhängig von Menschenbefehl Aktionen ausführen kann. Und dann die dritte Bedingung, die wir getestet haben, also in Bezug auf Nutzerreaktionen, war der Experiencer, der wahrnehmende Roboter, wenn man so möchte. Da haben wir den Roboter beschrieben als eine Entwicklung oder eine Maschine, die Gefühle hat und Persönlichkeit und auch zum Beispiel sowas wie Hunger, wie Angst, wie Schmerz, wie Freude fühlen kann und dass dieser Roboter charakterisiert ist durch sein Bewusstsein und durch seine Persönlichkeit. Dann haben wir einfach mit diesen Textbeschreibungen geschaut, okay, wie reagieren da Menschen drauf und ist ihnen da das eine oder das andere unheimlicher, und da hat sich auch herausgestellt, dass eben alleine aufgrund dieses Beschreibungstextes dieser Experiencer, also dieser fühlende Roboter mit Bewusstsein, viel unheimlicher wirkt als die anderen zwei Bedingungen. Also am wenigsten unheimlich war das Werkzeug, aber dieser fühlende Roboter am unheimlichsten. Das heißt, es ist nicht nur abhängig eben vom äußeren Erscheinungsbild der Maschine. Okay. Da möchte ich nur ganz kurz ein Studienergebnis bringen. Das ist nicht von mir, aber das finde ich immer wieder ganz interessant. Das geht auch, passt so ein bisschen zum Themenkontext. Roboter in der Pflege sind ja momentan auch ein großes Thema. Wie sollen die dort eigentlich eingesetzt werden? Also wir kriegen von unseren japanischen Kooperationspartnern immer wieder mit, wie viele Fördergelder gerade in dem Bereich reingesteckt werden. Und da muss man sich natürlich fragen, okay, was machen die Roboter dann wirklich in einem Pflegeheim oder in einem Krankenhaus? Weil da gibt es ja ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche, die da übernommen werden können. Und unter anderem wurde in einer Studie untersucht, wie reagieren Patienten, Patientinnen eigentlich auf Berührungen von Robotern im Pflegekontext. Und das finde ich ein ganz schönes Ergebnis. Da ist nämlich rausgekommen, dass es davon abhängt, warum die Berührung vom Roboter ausgeführt wird. Und zwar war es so, wenn die Patienten dachten oder wenn denen gesagt wurde, der Roboter berührt dich, der streichelt dich, weil er dir Zuspruch und Trost geben möchte, also quasi aus Empathie heraus, dann wurde das ganz schlecht akzeptiert. Also das wollten die Leute überhaupt nicht. Wenn aber beschrieben wurde, dass der Roboter einfach aus technischer Notwendigkeit Berührungen durchführt, zum Beispiel im Bett umlagern oder beim Waschen, beim Transportieren eines Patienten, dann wurde das sehr gut akzeptiert. Also das geht eigentlich wieder in die Richtung. Ja, also diese vorgetäuschte Empathie durch die Maschine, das ist was wir vielleicht gar nicht wollen und was wir eigentlich eh nicht brauchen und was wir vielleicht beim Menschen belassen sollten. Ja, und da, wenn wir schon davon reden, Roboter in der Pflege, Roboter als Krankenschwester oder wie auch immer, als Patiententransporteure, dann kommt man natürlich sehr schnell auch in die Diskussion rein. Ja, wie ist das jetzt eigentlich? Welche gehen jetzt alle unsere Jobs flöten in Zukunft oder wird es überall nur mehr Roboter geben? Wie schaut denn das aus? Sind wir als Menschen ein Auslaufmodell? Und da würde ich auch, wenn es genau interessiert, eine Online-Plattform ans Herz legen. BBC Online hat auf Basis einer ganz großen Jobanalyse der Oxford University eine Website kreiert, die findet man unter dem Namen Will a Robot Take Your Job? Und eben auf Basis dieser Studie aus 2013 kann man dort in dieses Eingabefeld, das Sie dann sehen, auf der Website viele hundert, ich glaube 500 verschiedene Jobs eintippen und man findet dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass genau dieser Job in den nächsten 20 Jahren durch künstliche Intelligenz, Maschinenroboter ersetzt wird. Und was ich dazu sagen möchte, ist, dass man, wenn man sich die Studienergebnisse ansieht, auch sehr klar erkennt, welche Bereiche wirklich, also wo wirklich so die Kernkompetenzen der Menschen liegen und wo einfach Maschinen auch in den nächsten 50, 100 Jahren keine Chance haben werden und wo wiederum vielleicht doch die Roboter zum Zug kommen werden. Und Berufe, wo es wirklich schlecht ausschaut, also wo die Maschinen heute schon sehr weit sind, ist natürlich alles, wo es Verwaltungsbereich, Archivbereich, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Telefonisten, solche Dinge. Aber auch, ja, dann wird zum Beispiel in der Studie auch angegeben, dass sowas wie Rezeptionisten, dass es um die schlecht bestellt ist, dass auch solche Berufe durch Roboter ersetzt werden. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass gerade die Jobs, wo es sehr stark ums Zwischenmenschliche geht, also eben sowas wie die wie empathische Betreuung, Zuwendung, Trost, Gespräche, ausdiskutieren, verhandeln, dann alles, was in den Design- und Innovationsbereich geht, also Erfindungen, Ideen haben, kreativ sein, musizieren, künstlerisch tätig sein, kommunikativ sein, solche Bereiche, also die haben eine ganz, ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, durch Roboter ersetzt zu werden. Und ich würde mir wünschen, dass das auch viel stärker heute schon breit kommuniziert wird, sodass sich Jugendliche heute auch so ein bisschen darauf vorbereiten können. Dann, was sicher wichtig ist, ist, dass die Bereiche, wo die Menschen wirklich Oberhand haben, dass denen auch viel mehr Wertschätzung entgegengebracht wird. Teilweise gerade Pflegebereich, muss man sagen, da werden so viele Menschen gefragt. Und das muss man dann vielleicht auch, muss man überlegen, wie man das ja mehr wertschätzt. Und genau, ich habe ja schon kurz angekündigt, also ich habe dann auch Rezeptionist da kurz eingetippt auf diese Plattform und da kam eine Ersetzungswahrscheinlichkeit von 96% raus. Und dazu noch ein letztes kurzes Video. Es wurde gerade vor einem halben Jahr, im Sommer 2015, ein japanisches Hotel eröffnet. Vielleicht interessiert es wen, der demnächst mal nach Asien reist. Ein Hotel, wo es keine Menschenseele gibt, wo alles durch Roboter betreut und gearbeitet wird und wo auch tatsächlich Rezeptionisten robotischer Natur dahinterm Tresen stehen. Ja, und das möchte ich jetzt nur als Schlussvideo kurz zeigen. Das Händner-Hotel. Oder auf Deutsch heißt so viel wie schräges oder komisches Hotel.
Welcome to the Hanna Hotel. My name is Nell. I'm a concierge robot.
Also man wird auf dem Zimmer gebracht von diesem Roboter, gleichzeitig kriegt man lustige Videos vorgespielt von Dingen, die man in der Gegend unternehmen kann. Und Ja, das Video ist noch länger, also können Sie selber auf YouTube nur mal nachschauen. Was ich dann nur interessant finde am Schluss, ja, da sieht man dann doch wieder so ein bisschen die Unzulänglichkeiten, weil da steht's ja auch beschrieben, ja, also dafür, dass die Menschen von den Robotern zum Zimmer gebracht werden können, braucht man halt dann ganz gerade Gänge, wo keine Hindernisse stehen, ja, weil anders bringen es die Roboter momentan noch gar nicht zustande, dass sie wen wohin führen. Und ich weiß nicht, aber in der Geschwindigkeit zu meinem Zimmer gebracht zu werden, da muss ich sagen, braucht man auch einiges an Geduld, ja, für die Maschine. Genau.
Ich hoffe, Sie haben jetzt keine Geduld gebraucht. Den Vortrag.
Lassen wir es so, ja genau, lassen wir es dabei stehen.
Danke. Danke, Frau Dr. Maurer. Es wär erschütternd für mich, wenn ich an der Rezeption von einem Hotel stehe, mich beschwer und der ärgert sich nicht einmal drüber. Das ist aber, nein, fürchterlich. Aber Stichwort ganz was anderes, kommunikativ sein, Sie haben es gesagt, das ist unsere Chance, das sind wir Menschen, das sind auch Sie, bitte um Diskussionsbeiträge. Sie haben ja eine wahrhafte Expertin in der Psychologie und in der Robotik insgesamt. Bitte, Damen und Herren, stellen Sie Ihre Fragen, kurzes Zeichen mit der Hand, dann werden wir sofort das Mikrofon bringen. Bitte sehr. Die Betonung, haben Sie eh gehört, kurze Frage, gell? Ja. Danke, danke.
Bitte, haben Sie dem Roboter schon das Tanzen beigebracht?
Ich? Ja. Ich nicht. Nein, ich bin nicht so eine passionierte Tänzerin, muss ich sagen. Deswegen habe ich wäre ich gar nicht auf die Idee kommen. Aber Tanzen, also ja, zum Tanzen weiß ich zum Beispiel, dass der Asimo sehr wohl Tänzchen aufs Parkett legen kann. Also der Honda-Roboter, der Zweibeiner. Den habe ich selber schon tanzen gesehen. Der kann Hula tanzen, das schaut dann so mittellocker aus, muss man sagen. Also er versucht so solche.
Also bis zu den Dancing Stars ist es noch ein bisschen hin, oder?
Ja, wobei bei den Dancing Stars geht es ja dann auch manchmal um den Unterhaltungswert mehr als um das.
Es gibt ja diesen Roboter-Dance, ne? Diese Roboter-Moves sind ja auch.
Gibt's, genau, also. Gibt's auch, ja. Ja, also mit dem Asimo ein paar Tänzchen hinzulegen, wäre sicher mal interessant. Das würde vielleicht gehen. Allerdings hin und wieder haut's ihn dann doch nieder. Muss man ein bisschen aufpassen. Also ich würde nicht dafür garantieren momentan, dass er einem nicht auf die Zehen steigt.
Das kann und er ist schwer, gell? Bitte, nächste Frage da drüben.
Ja, schönen guten Abend. Sie haben vorher den Pflegebereich angesprochen, aber gerade in Japan gibt es ja diese so eine Seehund-Baby-Attrappe oder was, die eben genau im Pflegebereich eingesetzt wird.
Ja.
Dann sind Sie jetzt vor allem auf quasi die Äußerlichkeiten der Roboter eingegangen. Wie schaut es mit der künstlichen Intelligenz aus? Weil so wie quasi diese künstliche Intelligenz quasi auf mich reagiert, ist ja dann auch ein Empfinden, ob das jetzt wirklich künstlich ist oder nicht. Also Stichwort Turing-Test. Und für dieses Uncanny Valley, das Sie beschrieben haben, wie groß ist da der Gewöhnungseffekt dazu?
Ja, okay. Zuerst mal zum Gewöhnungseffekt beim Uncanny Valley. Es gibt sicher eine Habituation, also es gibt sicher einen Gewöhnungseffekt. Es gibt allerdings zu wenige Studien zum Gewöhnungseffekt. Ja. Wirklich, ich kenne nur zwei. Das eine ist ein Feldexperiment, ein Langzeitexperiment, wo ein Roboter wirklich in, ich glaube, ein Pflegeheim war es, über längere Zeit eingesetzt wurde, wo man starken Gewöhnungseffekt erkannt hat. Also, dass der Roboter dann mit der Zeit auch mehr akzeptiert wurde, aber auch mit der Zeit weniger beachtet, teilweise so ein bisschen ausgetrickst, ja, also quasi, dass die Leute halt einfach das, was bei der Technik nicht gut funktioniert, halt dann irgendwie umgangen sind.
Das heißt, dem geht es wie jedem Zivildiener in so eine Einrichtung,
geht's oder? Wahrscheinlich wie einem Zivildiener, ja, genau. Es ist davon auszugehen, dass bei auch wirklich bei Androiden einen Gewöhnungseffekt gibt, aber wie gesagt, ich kann es nicht aus der Forschung eindeutig beantworten, aber ich würde davon ausgehen. Dann zum Paro-Fragen geben, ja. Sie haben diese Roboter-Robbe angesprochen, die auch im Pflegebereich eingesetzt wird. Wer es vielleicht kennt, der eine oder andere von Ihnen, der Paro ist auch im Ars Electronica Center, im Robolab noch immer anzusehen und zu streicheln. Und es ist ein Robbenbaby, also schaut aus wie ein Kuscheltier und hat so ein paar Funktionen, wie das, ich glaube, mittlerweile die momentane Version kann, weiß nicht, bis zu 20 Gesichter wiedererkennen, der Paro reagiert auf Streicheln mit Fiepen und Bewegungen, und der wird, nur um das kurz zu erklären, also der wird hauptsächlich in der Therapie von Demenzkranken eingesetzt, und zwar nicht statt einer Therapeutin oder eines Therapeuten, sondern gemeinsam mit Menschen, weil durch diese Streicheln und die Interaktion mit diesem Plüschding kann man die Demenzkranken so ganz gut ins Hier und Jetzt holen. Also die werden dann so ein bisschen offener und aufnahmebereiter, offenbar. Da gibt es auch ein paar Studien, die das zeigen. Kann aber keine Menschen ersetzen. Und zum Uncanny Valley und zum Paro, warum der nicht unheimlich ist oder schon oder so. Okay, das...
Danke.
Und achso, künstliche Intelligenz, will ich dazu noch kurz
bitte, ja.
Okay. Nur ganz kurz, also ja, die Androide, die ich gezeigt habe auf den Folien, da muss man wirklich sagen, also die sehen sehr viel menschenähnlicher aus, als sie intelligent sind, also so künstliche Intelligenz, wie man sich jetzt aus Science Fiction vorstellt, wirklich menschliche Intelligenz gibt es momentan nicht und wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Und das ist eine große Diskussion in der Forschung momentan, ob es überhaupt jemals möglich sein wird, weil es doch sehr, sehr viele offene Fragen zum Funktionieren des menschlichen Gehirns gibt. Das heißt, zuerst müssten wir mal wissen, wie die ganzen neuronalen Strukturen und Verbindungen im Gehirn wirklich funktionieren, wie dieses menschliche Bewusstsein zum Beispiel, wo das wirklich stattfindet, wie das zustande kommt, um das nachbauen zu können. Ich glaube, ich habe jetzt die Frage nicht ganz beantwortet, aber...
Da kommen wir noch. Ich glaube, wir werden im Laufe der Diskussion die Artificial Intelligence noch ein bisschen streifen. Aber jetzt bleiben wir nur bei der menschlichen. Bitte sehr.
Also ja, ich wollte da von den humanoiden Robotern ein bisschen wegkommen und fragen, weil es dieses, dass die Roboter vom Schreibtisch wegkraxeln und irgendwo anders hingehen. Es gibt ja Leute, die behaupten, die tun das schon. Meiner schaut so aus. Ich trage ihn, eigentlich bin ich sein Diener, ich trage ihn überall hin. Und ja, ist der Nutznießer davon. Manchmal hat man ja das Gefühl, er bestimmt, wo ich gehe. Ne? Also es gibt ja diese Lastwagen, die dann in die Straßen reinfahren, wo sie nie wieder rauskommen. Genau. Wegen am Navi.
Ja.
Und es gibt diesen Film Her,
ja.
Den hast du sicher gesehen.
Ja.
Mich interessiert, ob vielleicht das ein Zukunftsszenario ist, das beforscht oder weiterhin gedacht wird.
Ja.
Da sieht man die Roboter auch nicht. Das ist auch künstliche Intelligenz.
Genau.
Und meine zweite Frage ganz kurz ist, wann kommen die, also kommen die Robotertiere zurück? Es hat mal einen Hund gegeben.
Der Albo.
Genau.
Von Sony.
Weil, also ich bis dorthin unterhalte mich ganz gern mit meinem Staubsaugerroboter.
Ja,
und
genau.
Ich übertreibe nicht, also ich mache das wirklich. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Aber es wäre natürlich schon netter, wenn der irgendwie ein bisschen...
Wenn er in die Wohnung kackt.
Ja, es ist die Frage,
wenn er hinkackt und dann wieder wegsaugt, ja, zum Beispiel.
Genau, das ist ja total interessant. Darf ich zuerst auf das mit dem Staubsaugerroboter mit den Tieren? Jetzt stellt sich immer so viele Fragen gleichzeitig. Da muss ich mir alles merken. Es ist ja also der Anthropomorphismus ist ja ein total interessantes Phänomen, ja. Und das ist ja auch meine Meinung gut begründete Meinung, glaube ich, dass es diese menschenähnliche visuelle Form, also auch schon wie ein Mensch überhaupt nicht braucht, damit wir etwas vermenschlichen. Und das war es die Forschung eigentlich schon seit mehr als 50 Jahren. Ja. Und da ist der Staubsaugerroboter eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil der ja so gar nicht humanoid ist, kann man sagen. Aber dadurch, dass, und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Unterschied zum iPhone, ja, nämlich diese autonome Bewegung oder diese scheinbar autonome Bewegung, ja, die ist ein ganz starker sozialer Hinweisreiz. Also wenn sich was scheinbar selbstständig oder aus eigenem Antrieb durch Zimmer bewegt, dann interpretieren wir da sofort irgendwie Intention und Wünsche rein. Also da fällt es uns sehr viel leichter als bei einem Objekt, das sich nicht selbst bewegt. Aber genau, ich kenne auch sehr viele Beispiele zum Vermenschlichen von Roombas. Und zum Beispiel, weiß nicht, die zwei kleinen Töchter von einem Kollegen von mir, die räumen immer ihr eigenes Kinderzimmer blitzblank zusammen, bevor der Roomba reinkommt, damit er nicht über einen Legostein drüber fliegt und sie vielleicht wehtut oder so. Ja. Und die natürlich, muss man sagen, also ich meine, ich beschäftige mich halt... hauptsächlich mit Robotern, die einen Körper besitzen. Also das wird auch mal den meisten Definitionen zufolge braucht es irgendwie den Körper, um etwas Roboter zu nennen. Aber natürlich, also dass jetzt die ein iPhone hat sicher schon zu einem gewissen Grad künstliche Intelligenz, da spricht man so von Narrow Artificial Intelligence. Und den Film Her habe ich auch sehr spannend gefunden. Da geht es darum, dass Herr in naher Zukunft mit einem Betriebssystem, also ein Betriebssystem eines Computers, das eine weibliche Stimme hat, in dem Fall die Stimme von der Scarlett Johansson, was vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, dann eine Liebesbeziehung aufbaut und am Schluss draufkommt, dass sein Betriebssystem leider nicht nur mit ihm eine Beziehung führt, sondern mit 5730 anderen Männern auch quasi. Aber es gibt schon sehr gute Bots mittlerweile, die sehr menschenähnlich sprechen können, ja.
Mein Telefonmarketing. Mein Lieblingsroboter ist ja der von Bernhalter durch die Galaxis, der ist schwer depressiv und suizidgefährdet. Also es gibt ja schon auch diese Seite der Menschlichkeit.
Der wirkt auch dann auch wenig bedrohlich.
Richtig, ja bitte sehr, Sie sind da.
Ja. Das Lachen kann einem vergehen. Ich bin seit meines Lebens tätig in der Rationalisierungsbranche und Robotik. Und allerdings auf technischem Bereich. Und selbst da hat man manchmal Gewissensbisse, sei es den Ersatz von manuellen Arbeitsplätzen für die Menschen und dergleichen. Aber das ist ja noch das relativ kleinere Übel. Wenn man jetzt anschaut, dass mich möglicherweise ein Arzt untersucht als Roboter oder eine Ärztin oder eine Krankenschwester am Bett mir Medizin erreicht, dann frage ich mich, verdammt nochmal, wo sind wir? Und wenn Sie, wie Sie gesprochen haben, auch nicht ausschließen, dass Moral und Gefühle implantiert werden können, dann würde ich sagen, dann ist das Menschwerden sinnlos. Einfach sinnlos. Ich hoffe, Sie haben auch dasselbe Gefühl.
Danke. Sinnlos, die Menschwerdung, bitte.
Ich gehe nicht davon aus, dass man menschliche Gefühle so einfach in Robotern nachbauen kann oder Moral. Wirklich menschliches Urteilsvermögen. Das war eine fiktionale Beschreibung, die wir einfach zu Studienzwecken verwendet haben, um zu testen, wie Menschen darauf reagieren würden, also wie die das finden würden. Und ich schließe es doch für die, also zumindest, bitte? Ja, wie, genau, aber auf einen fiktionalen Computer in dem Fall, ja. Aber ich bin, also auch Ihrer Meinung, ja, also ich finde das eine sehr dystopische Vorstellung, dass gerade in diesen total menschlichen Bereichen, wo es eben um Empathie geht, und das ist natürlich am Krankenbett ganz extrem der Fall, dass man sich gerade dort Roboter vorstellt, und ich bin auch die Erste, die das bei jeder Gelegenheit irgendwie zur Sprache bringt, und ich finde eben, dass das wirklich viel, viel zu wenig öffentlich momentan diskutiert wird, was eigentlich schon entwickelt wird und in welche Richtung manche Entwickler gehen. Da gibt es natürlich ganz viele ethische Fragen auch. Ja. Also ich finde es absurd, Roboter für die Bereiche zu entwickeln, wo wir Menschen unsere Kernkompetenzen haben. Ich finde es sehr gut, wenn wir Roboter entwickeln, die die Autonomie von Menschen erweitern können, die Menschen unterstützen können, zum Beispiel länger im Haushalt selbstständig leben zu können. Aber dort, wo es wirklich ums Menschsein geht, also Humor, Kreativität, Empathie, ja, dort möchte ich eigentlich keine Roboter in Entwicklung sehen.
Darf ich eine Metapher kurz anbringen von der Serie Raumschiff Enterprise Next Generation, wo dem Bordandroiden Data ein Emotionschip eingebaut wird, um auch menschliche Gefühle zu erfahren. Sein erstes Wort ist nach langer Pause: Hui! Er ist völlig überfordert von diesen Dingen und scheitert in der nächsten Aufgabe und lässt sie dann wieder rausnehmen. Bitte, Ihre Frage.
Ich hätte eine Frage, und zwar, wie schätzen Sie ein den Anteil von Mechanik-Robots und Ghost-Robots? Jetzt muss ich beides erklären. Der typische Mechanik-Robot wäre der Schweißroboter in einer Automobilfabrik, der seine Schweißnähte macht. Das ist ein Robot. Ja?
Ja.
Aber was ist nun ein Ghost Robot? Ein Ghost Robot ist die künstliche Intelligenz, die schon ständig unter uns ist. Der Herr da drüben hat sie gezeigt, weil wenn ich auf meinen Kontoauszug schaue, dann sehe ich, dass mein Bankroboter genau weiß, welche von meinen 36 Spenden sind an Kinderhilfsorganisationen, an Tierschutz oder Umweltschutz gegangen. Und zwar bis auf den letzten Cent. Und wenn ich auf Facebook meine Meinungen kundtue, mein Profil hinterlege, dann weiß dieser Ghost-Robot mehr über mich, behaupte ich mal, als viele meiner Freunde, nämlich meiner lebenden Freunde, tatsächlich wissen. Weil dieser Ghost-Robot, die weltweiten Datenkraken, ich rede von Facebook, Google und so weiter, die Konsumbestellplattformen, die sammeln über mich Informationen, sodass ich punktgenau morgen eine Anzeige für das neueste Schlägermodell des Tennis bekomme, nur weil der gemerkt hat, ich habe laufend die Tennispartien im Netz verfolgt. Wie ist da das Verhältnis?
Also das
rein wirtschaftlich. Also
okay,
ich kann es nicht abschätzen.
Sie meinen jetzt, wie viel gibt es von dem und wie viel gibt es von dem? Oder was macht wie viel?
Die Frage wäre, wie sinnvoll oder wie sehr beeinflussen uns die Ghost Robots?
Ja.
Denen spricht niemand. Ein Robot, der mir Schweißnähte macht, das ist ja logisch. Das ist ja gut, da brauche ich keinen Schweißer, der macht die Schweißnähte.
Ja, ja, aber das finden Robot, die Schweißer zum Beispiel, sind das vielleicht anders.
Okay, okay.
Was ich gespendet habe.
Okay, okay, wir haben die Frage verstanden. Bitte, Frau Mauer.
Also den Anteil kann ich jetzt nicht beantworten, aber ich würde sagen, über das, was Sie Ghost Robots nennen, sprechen schon auch sehr viele Leute. Ne? Also in der ganzen Datendebatte ist das natürlich ein großes Thema. Und wenn Sie fragen, wie sehr werden wir von denen beeinflusst, dann muss ich sagen, wir werden natürlich von denen beeinflusst, weil genau die Beispiele, die jetzt aufgrund von semantischer Analyse zustande kommen, wie Sie sagen, Ihnen wird dann potenzielles Lieblingslied vorgeschlagen auf Basis dessen, was Sie sonst so angehört haben. Ja, das beeinflusst uns natürlich sehr. Es hat manche Leute sehen darin auch einen Vorteil, ja. Aber was eine Gefahr, die ich darin sehe, ist, dass wir quasi so ein bisschen in unserer eigenen Suppe schwimmen, weil wir halt immer das vorgeschlagen bekommen, was irgendwie ähnlich ist oder was zu uns passt und vielleicht gar nicht mehr so sehr darüber hinaus blicken. Also zum Beispiel früher beim Zeitunglesen, also bei einer Printzeitung, hat man vielleicht einfach von vorn nach hinten oder hinten nach vorn durchgeschaut, ist vielleicht auf Themen gestoßen, die man gar nicht sonst gesucht hätte. Im Online-Bereich ist es vielleicht eher so, dass man immer so ein bisschen in einem Themen- und Menschensuppe drinnen bleibt. Ja, aber
bitte. Wir können das nicht aufnehmen. Bitte warten Sie, bis Sie das Mikrofon kriegen.
Ach so.
Okay, wir sind in einer Blase.
Ja.
Ist klar. Da gibt es ja die Frage dann auch, aber das Recht auf die eigenen Daten. Ich glaube, dass in letzter Zeit die Menschheit insgesamt ein bisschen zu sorglos war, die Daten herzugeben. Es hat sich vor so einem Automatismus breit gemacht.
Es gibt
kriegt die Erlaubnis, natürlich, die Daten abzusaugen. Das haben wir schon ein bisschen selber auch schuld, oder?
Ich wollte gerade sagen, also es gibt natürlich ein paar Tricks, ja, wenn Sie sich wirklich Sorgen machen, einerseits manche Programme nicht nutzen, andererseits gibt es ein paar Tricks über Umwegserver, dann die eigene Computeridentität sozusagen zu verschlüsseln. Was ich persönlich zum Beispiel nicht mache, ist die Facebook-App Smartphone zu nutzen, weil mit dem Download der App gestattet man Facebook automatisch, dass die nicht nur auf meine Facebook-Daten, sondern auch auf mein Telefonbuch am iPhone zugreifen dürfen.
Kamera auf die Standort.
Ja, aber wenn sie es wissen, dann würde ich raten, nicht machen. Genau.
Okay, schauen wir weiter, bitte.
Funktioniert?
Ja, ja.
Ich glaube, ja.
Ja, okay, ich möchte Ihnen ich möchte Ihre persönliche Meinung zu meiner Frage schauen. Was halten Sie von Hans Moravec? Das ist ein austrokanadischer Forscher im Bereich der KI und Robotik. Von seiner Vision von Robotern als unsere Nachkommen. Oder besser gesagt, und dass wir sie nach unseren Idealen sie formen werden.
Die Nachkommen, von denen der Moravec spricht, sind dann Roboter, die wir nach unserem Vorbild formen. Ja.
Allgemein Roboter als eigene Spezies, die durch unsere eigene Hand geschaffen worden ist.
Also ich bin sehr skeptisch bei allen Visionen, die irgendwie vorhersagen oder wünschen, dass Menschen nachgebaut werden. Ich weiß nicht, ganz konkret kenne die Vision jetzt nicht, ob es darum geht, Menschen nachzubauen oder eine neue Spezies.
Es geht um eine neue Spezies, halt,
okay.
Aber nicht die, sondern halt uns halt
nachkommen. Halt, ja. Aber anders sein, ja, als wir Menschen. Als Spezies, ich finde es vielleicht schon ein bisschen kritisch, das dann als Spezies zu benennen. Es gibt da einige Diskussionen drum, wenn man den Robotern dann so eine Kreaturenhaftigkeit zuschreibt oder sagt, okay, das ist jetzt sowas wie eine eigene Rasse oder Spezies, dass man dann auch soziale Regeln bräuchte im Umgang mit diesen neuen Kreaturen. Genau, ja. Also gibt es ja die Roboterethik und die Roboterrechtler, die dann sagen, okay, je nach Grad der künstlichen Intelligenz müsste man diese Maschinen dann teilweise auch zum Beispiel juristisch gleich behandeln wie Menschen. Wenn Maschinen ein Bewusstsein hätten oder Gefühle hätten, dann müsste man die auch ethisch dann so eben behandeln, wie Menschen sich behandeln. Aber ich bin sehr weit weg von solchen Visionen. Ich meine, ich versuche mich am Laufenden zu halten. Ja, es gibt ja sehr viele Ideen in die Richtung, weiß nicht, Singularität und so weiter, dass die Maschinen bald mal intelligenter werden als wir und wir diesen Punkt bald überschreiten und dann verbessern sich die Maschinen nur mehr selbst und bilden quasi ihre eigene Idealspezies aus. Also ganz ehrlich, ich sehe momentan ja in der Roboterentwicklung mit unseren Partnern, dass es schwierig ist, dass ein Roboter in einer halbwegs angenehmen Geschwindigkeit durch ein Kaufhaus geht, weil er gegen jeden dritten Passanten läuft, ja, um das jetzt einmal ein bisschen profan zu sagen. Auch deswegen denke ich mal, also wir sind da sehr weit weg und überhaupt, also wie gesagt, es gibt noch sehr, sehr viel Geheimnisse rund um das Funktionieren des Menschen und des menschlichen Gehirns zu erforschen, bevor wir überhaupt einmal die Richtung weiter diskutieren können. Okay, aber wir können vielleicht nachher noch konkret über die Moravec-Sachen.
Moravec geht ja aus von einer postbiologischen Evolution. Das heißt, die Maschinen werden uns sowieso irgendwann beerben. Mikrofon ist da, die Dame bitte, in Gelb.
Wir haben jetzt ganz doch sehr stark auf negativ drauf geschaut, auch in den Produktionsbereich. Es ist ja nicht nur negativ, es gibt eine ganze Reihe, ich sag, monotone Arbeiten, anstrengende Arbeiten, körperruinierende Arbeiten, ist mir nur recht, wenn die durch Roboter ersetzt sind. Und ich bin bei dem Interview eigentlich bei Ihnen hängen geblieben, wie Sie das ein bisschen betont haben, dass der Mensch immer nur die Steuerungsmacht haben will. Und mir würde interessieren, ob es dann ein bisschen mehr an Forschung gibt, so dieses Mensch-Maschine zusammenarbeiten und wie da die Psychologie wirkt und was da wichtig ist zum Beachten. Weil im Interview ist nicht der rote Knopf, quasi der Stoppknopf. Mir würde
also,
dann ein bisschen mehr. Und ob Sie da auch mehr noch forschen, dazu würde mich interessieren.
Also ich persönlich oder wir im Future Lab forschen jetzt, wenn es wirklich so um das Zusammenarbeiten oder Zusammenspiel von Mensch-Maschine geht, gerade sehr, sehr viel zu Mensch und Roboter-Auto. Also wie das funktionieren kann, wenn jetzt ein Mensch in einem Auto drinnen sitzt, das komplett selbst fahren kann, steuern kann, oder wenn Menschen rundherum sind, also Fußgänger, die dann konfrontiert sind mit solchen intelligenten Roboterfahrzeugen. Und was wir da sehen, und ich glaube, das gilt dann auch für andere Mensch-Maschine-Team-Bereiche, ist, dass es sehr wichtig ist, dass der Roboter, der ja dann auch eben selbst Entscheidungen trifft, teilweise, und Aktionen ausführt, dass er proaktiv nach außen kommuniziert, also immer den Menschen auf dem Laufenden hält, was sensiere ich gerade, was sehe ich gerade, was ist los, warum treffe ich jetzt welche Entscheidung. Also, dass der Mensch sich nicht ausgeschlossen fühlt von diesem Robotersystem, weil das kann auch wieder ganz schön gruselig sein in verschiedensten Arbeitsbereichen, Roboter sind ja dann miteinander vernetzt, das heißt, die stehen ständig miteinander in Kommunikation und das ist für uns nicht wahrnehmbar, das ist so ein transparenter Vorgang und die treffen dann auch aufgrund der Infos, die sie so herumschupfen, Entscheidungen, so wie eben ein Roboterauto von der Straße zum Beispiel, das von einem anderen Auto irgendeine Information bekommt und wir Menschen würden das ja gar nicht mitkriegen, was da eigentlich passiert. Und das denken wir, dass es sehr wichtig sein wird, wenn man möchte oder zumindest in einer Einführungsphase, dass man da immer auf dem Laufenden gehalten wird. Also auch wenn man nachfragt oder auch proaktiv, dass die Maschine immer sagt, okay, du, werde jetzt nach rechts abbiegen, weil ich habe von dem anderen Roboterauto erfahren, so und so. Und auch in der Produktion oder in anderen solchen Mensch-Maschine-Interaktionsbereichen denke ich, dass das ganz wichtig ist. Also dass der Mensch immer weiß, was da vorgeht und somit auch weniger Kontrollverlust spürt.
Okay, gut, bitte.
Ich habe nur eine Frage. Es heißt ja, die Roboter kommen, oder? Die Veranstaltung. Das ist auch meine Frage, welche kommen? Also was steht sozusagen an nächster Zeit, vielleicht im Privatbereich, im Klein- und Mittelbetriebe vielleicht was, und vielleicht auch was in der Industrie. Ich habe so ein bisschen im Hinterkopf die Bauindustrie, wo ich schon Zeichen sehe, dass da massive Umwälzungen geben wird. Würde mich interessieren, was Sie da sehen.
Ja, das ist interessant. Das würde ich dann vielleicht von Ihnen ganz gern hören, weil Bauindustrie konkret. Aber was, glaube ich, momentan nur teilweise ja sogar unterschätzt wird, sind wirklich diese Transportroboter, also jetzt selbstfahrendes Auto, LKW, also autonome Transportsysteme, Drohnen, Landmaschinen, Landwirtschaft auch ganz viel. Also da rede jetzt wirklich von diesem Roboterauto, wo man sich selber reinsetzt, also quasi taximäßig bis zu zum Beispiel autonomen Drohnensystemen, die Samen ausstreuen in viel effizienter und in ganz bestimmten Mustern zum Beispiel. Solche Dinge, ich glaube, Drohnen sind überhaupt ein ganz großes Thema. Abseits von denen, die wir jetzt bei der Ars Electronica so als Kunstinstallationen benutzen, ja. Aber ich habe vor kurzem hat einmal ein Interview, also ein Journalist ein Interview mit mir geführt zum Zeitalter der Drohnen, ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, das stimmt vielleicht wirklich. Also wir werden, wenn die Erlaubnis kommt, da stärker quasi den Luftraum freizumachen, dann wird es da sicher viel geben, auch über Amazon Transportdrohnen hinaus. Also das sehe ich ganz stark kommen und da sehe ich einfach, dass die selbstfahrenden Autos, im Prinzip ist das fertig, die Technologie und funktioniert und abgesehen von dem Google-Auto, das jetzt gerade einen Unfall gebaut hat, ja, aber ich muss dazu sagen, die technischen Systeme der Autohersteller in dem Bereich sind sehr, sehr viel ausgereifter als die Google-Technologie, die sehr stark nur auf diesem einen LiDAR am Dach basiert. Das glaube ich wirklich, dass das in den nächsten 20 Jahren kommen wird. Dann gibt es auch für den Haushaltsbereich wirklich ein paar so kleine Service-Social-Robots, die auch auf Crowdfunding-Plattformen Wahnsinnssummen erzielt haben in den letzten 2-3 Jahren. Das sind dann so kleine Sozialroboter, manche sehr wenig menschenähnlicher, manche ein bisschen menschenähnlicher, die dann zum Beispiel, denen ich auf Zuruf irgendwie nach Kochrezepten suchen lassen kann. Im Prinzip so ähnlich wie Siri, iPhone, nur mit ein paar Zusatzfunktionen, die halt aufgrund der Mobilität kommen. Was ich noch sehe, ist so Roboter, die ganz anders von der Beschaffenheit sind, also nicht so fest und mechanisch und metallisch, sondern sogenannte Soft-Robots, die eher dann so ausschauen wie Würmer zum Beispiel, viel flexibler, teilweise durch Faltungen und so, also sich viel runder und besser über Oberflächen bewegen können, Sicherheitsbereich, eben sowas wie gefährliche Gebiete, Minengebiete, da Roboter zum Einsatz zu bringen oder auch durch Rohre zu schicken, zum Beispiel durch Leitungen, sowas gibt es ganz viel. In der Architektur oder im Bauwesen weiß ich jetzt da ehrlich gesagt nicht so genau, ich kenne nur sehr viele Ideen zu robotischen Fassaden, also Hausfassaden, die sich selbst immer wieder so ein bisschen umformieren, die so modulhaft aufgebaut sind und dann zum Beispiel immer sich selbst dem Sonnenlicht zuwenden oder sowas. Aber
ja, ja,
das waren jetzt nur ein paar Beispiele.
Impressionen. Ich warte auf den Roboterwurm, es wird das Angeln revolutionieren.
Ja, genau.
Eine kurze Frage zum Thema Pflege. Wieso oder woher kommt es, dass Japan so stark gerade in den Pflegebereich investiert? Ich meine, also Theorie ist, dass die einfach sonst keine Migranten reinkriegen, die bei uns sozusagen, ist das halt die Intention, die wirklich sozusagen das Thema, das da dahinter steckt?
Ja, also sagen uns sie immer wegen der Überalterung und wegen dem, wegen der Prognose, dass gerade im Pflege- und Medizin- oder Pflegebereich viel zu wenig Arbeitskräfte da sein werden in den nächsten 20 Jahren, also um dem schon mal vorzubeugen. Das ist eigentlich die Hauptargumentation, ja.
Okay, das war jetzt noch jemand anderer mit dem Mikrofon zuerst, Sie sind dran.
Ich würde noch mal ganz gern zurückkommen zu dem Auto. Wenn Sie sagen, die Technologie ist fertig, wie schaut es dann derzeit aus? Ich meine, es wird dann, wenn es wirklich kommt, wahrscheinlich anders irgendwie funktionieren. Aber wenn da jetzt wirklich eine Gefahrensituation ist und ich sitze in einem Auto drinnen und es geht jetzt darum, dass ich sage, das Auto muss jetzt entscheiden, ob ich überlebe oder die eine Person oder die fünf Personen, habe ich dann einen Vorteil, weil ich das Auto gekauft habe und da eine Million reingesteckt habe und dann sagt es, mein Leben ist wichtiger, weil ich bin der Besitzer oder kann es umprogrammieren oder gibt es da einen Ansatz momentan? Wie gesagt, das ist ja nicht da, aber.
Ja, also da gibt's, ich kann nur so viel sagen, dass diese ganz schwierigen Fragestellungen wirklich diskutiert werden, also ganz heiß diskutiert werden, auch bei den Autoherstellern. Ach ja. Man muss, es ist so schwierig, also wirklich, weil wenn man auf so Einzelfälle dann geht, ja, weil das große Argument der Technologie oder Autoindustrie ist halt dann immer, dass im Durchschnitt, und das nehme ich auch an, wird zu erwarten sein, dass weniger Unfälle passieren, ja, also im Durchschnitt, durch die...
Aber das wäre ja nur dann, wenn auf einmal alle Autos austauscht werden, dann habe ich ja die Informationen rundherum, aber ich kann ja, es wird am Anfang wahrscheinlich einmal...
Ja, genau. Übergangszeit ist natürlich besonders schwierig und die Übergangszeit, kann man sich vorstellen, wird natürlich ewig dauern, ja. Dazu gibt's verschiedene Überlegungen. Also eine Überlegung ist zum Beispiel, dass man bestimmte Bereiche sozusagen absteckt für autonome Fahrzeuge, dass es auf Autobahnen eine Spur gibt, dann die von autonomen Fahrzeugen befahren wird, dass es vielleicht im Innenstadtbereich bestimmte Bereiche gibt, wo dann diese Roboterautos zum Einsatz kommen und es am Anfang vielleicht noch gar nicht so starke Durchmischung eben gibt, ja, mit den traditionellen Fahrzeugen. Weil was Roboterautos ja auch ermöglichen sollen, ist ja dieser sogenannte Shared Space, von dem dann immer gesprochen wird, dass man so, ganz klare Trennung von Straße und Gehweg und Parkplatz und Parkzone oder Gastgarten gar nicht mehr braucht, sondern dass das dann flexibler funktioniert, zum Beispiel im Innenstadtbereich, weil man den Roboterautos dann auch sagen kann, okay, jetzt verschwindet es mal kurz aus der Straße, weil da spielen wir jetzt Tennis oder so.
Ja, man kann aber dann auch mit einem Roboterauto auf ein Bier gehen, ne?
Natürlich, ja, wenn man möchte, aber die Kommunikation, wie wir wissen, und die künstliche Intelligenz darf man nicht zu hoch schätzen, also man muss, wenn man eher seichte Diskussion führen möchte, oder? Genau, für Seital reicht's, ja. Genau. Ja.
So, okay.
Alkolenker so wird's nicht mehr geben, ne?
Sie sind dran, genau. Bitte.
Ja, also, du hast jetzt die ganze Zeit von der zivilen Nutzung gesprochen. Wie schaut's eigentlich mit der militärischen aus? Weil die ist ja über die Drohnen irgendwie reingekommen. Nicht nur die Drohne, die abgestürzt ist und knapp am Skifahrer vorbeigegangen ist, sondern, was wir in der letzten Zeit beobachtet haben, der Drohnenflug über Homes, aber das ist jetzt sozusagen die Drohne, die die Kamera hat, aber inwieweit ist eigentlich der Einsatz von Robotern im militärischen Bereich gediehen? Einfach nur, du kannst jetzt nicht über das Ganze referieren, aber nur so stichwortartig aus deiner Sicht und aus deinem Wissensschatz.
Ja, also so wahnsinnig viel beschäftigt wie ich mich mit dem Bereich, Gott sei Dank nicht. Also wir haben keine Forschungspartner aus dem Bereich und würden sie auch nicht annehmen. Aber ja, also wie das in vielen Feldern so ist, ist das Militär auch ganz ein starker Antreiber in dem Bereich und ein starker Geldgeber. Ja, das kann man sicher nicht leugnen. Und wie schon kurz so mit den Beispielen von Boston Dynamics gezeigt, ja, die auch sehr stark in diesem Militärsektor verankert waren. Also da kommt das federführende Technologie her und die haben nicht umsonst den wahrscheinlich bestentwickeltsten Zweibeiner erschaffen. Also so Militärtransporte gibt's ganz, ganz viele Entwicklungen und die Drohnen, ja, das ist halt auch ganz ein schlimmes Thema, weil es gibt mittlerweile so ein paar Untersuchungen, was das eigentlich psychologisch mit den Menschen anrichtet, die dann Drohnen, die jetzt wirklich Angriffe fliegen, was das mit den Steuerern anrichtet. Also die Leute, die quasi wie vor einem Computerspiel sitzen und die Drohnen steuern oder das irgendwie dann ja mit sich ausmachen müssen, was da geschehen ist. Und das ist halt auf der einen Seite eine Zeit lang ein bisschen, wie soll man sagen, also kann man es ins Fiktionale abschieben, weil es halt über dem Bildschirm funktioniert und eben dann so ähnlich wie ein Computerspiel oder wie eine Fernsehserie da abläuft. Aber das ist für alle Beteiligten ganz schlimm und auch nicht zuletzt eben für die, die das dann über Tastendruck irgendwie auslösen müssen. Da gibt es viele Fälle, die da ganz schlimm jetzt psychisch mittlerweile drauf sind. Aber ja, also es ist leider ein Bereich, wo auch sehr viel entwickelt wird und der Krieg dadurch irgendwie auch versucht wird zu entmenschlicht werden.
Okay, bitte.
Wie sieht eigentlich die rechtliche Lage aus in der Interaktion zwischen Mensch und Roboter? Und zusätzlich noch, wie sieht es dann überhaupt mit der Verantwortung aus? Wäre man nicht mehr oder minder ein bisschen entmündigt bei der ganzen Gelegenheit. Wie sehen Sie das?
Ja, ich hoffe, also ich versuche mit meiner Arbeit genau dem entgegenzusteuern, dass es zu sehr dass es zu viel Entmündigung gibt. Welchen Bereich sprechen Sie jetzt konkret an oder was denken Sie jetzt an welche Situation, wenn Sie von dieser Entmündigung reden? Also welche Mensch-Roboter-Interaktion haben Sie da so im Kopf?
Wo liegt denn die Verantwortung, wenn Mensch und Roboter zusammenarbeiten? Das verstehe ich dann nicht. Ja. Gibt es da schon Beispiele? Ist so etwas schon hinterfragt worden?
Sie meinen zum Beispiel in der Industrie oder wenn...
Wenn irgendwas passiert, ja.
Wenn was passiert, ja. Okay, also das ist wiederum, weiß nicht, ein Beispiel Roboterautos zum Beispiel, ja, kann ich sagen, dass das auch, es ist immer schwieriger Fragebereich. Das ist auch ein Bereich, also dieses rechtliche oder wer trägt die Schuld, wenn was passiert, der wahrscheinlich die selbstfahrenden Autos momentan noch zurückhält, weil genau diese Fragen, also Versicherungsfragen zum Beispiel, noch nicht geklärt sind. Ja.
Feststellung des Sündenbockes.
Ja, genau. Ganz schwierig, weil also gibt's verschiedene Ideen dazu. Ja, hat jetzt, also wenn ich die Technologie gekauft habe, bin dann trotzdem ich irgendwie verantwortlich, wenn mein Objekt, also das, was mir gehört, der irgendwie Schaden verursacht hat, dann gibt es die Idee, dass halt der Hersteller oder zum Beispiel der Programmierer irgendwie der Schuld hat, genau. Die Programmierer sind sicher nicht. Aber ja, also da wird man noch Wege finden müssen. Immer momentan ist es, es gibt sicher Beispiele, ja, an denen man das jetzt irgendwie diskutieren könnte aus der Produktion und aus der Industrie, weil da werden ja teilweise schon seit vielen, vielen Jahren robotische Systeme eingesetzt, also in der Fertigung zum Beispiel. Wenn da mal was passiert, würde ich jetzt annehmen, dass da zum Beispiel, weiß nicht, Kucker, wenn es um Industrieroboter geht, dass die dann Verantwortung tragen, aber es ist in vielen Bereichen noch nicht ganz ausgefochten.
Ich darf einen ganz kurzen Vorschlag hätte ich noch, grauslichen Roboter in den Kühlschrank zu setzen, würde ich sagen, meiner Fettleibigkeit würde das auf jeden Fall gut.
Sie machen nie wieder aus.
Sehr gute Idee.
Sehr gute Idee,
ich darf nur zur Roboter-Mensch-Interaktion oder Zusammenarbeit anfügen, eine Untersuchung, Universität, weiß ich nicht mehr, da wurden Menschen und Roboter zusammengespannt, um miteinander Dinge abzuarbeiten. Den Leuten im Team mit dem Roboter ist es nicht schlecht gegangen. Sie haben sich wohler gefühlt mit dem Roboter, wenn der Roboter der Chef war, erstaunlicherweise. Ja. Und die Effektivität dieser Gruppe hat sich verbessert.
Bitte, aber bitte. Man weiß nicht, wie der Chef normalerweise in dieser Gruppe gewesen wäre.
Das muss ein fester Trottel gewesen sein.
Also ich denke, dass der Mensch schon den Umgang mit Robotern lernen wird. Es geht ja sukzessive, also man kann sich da, glaube ich, ganz gut einstellen. Aber mir ist gerade eingefallen, wie geht's den Haustieren mit so grauslichen Robotern? Ich hatte nämlich ein Erlebnis mit einem Hund in Amerika, der plötzlich so zum Bellen angefangen hat, wie ein Elektroauto vorbeigefahren ist. Der hat sich gar nicht beruhigen können. Und das war sehr ungewöhnlich für mich, dass der das registriert hat, dass da irgendwas nicht stimmt, weil er nicht gehört hat. Und jetzt, wie reagiert ein Haustier, Katze, Hund, wenn in einem Wohnbereich Roboter herummarschieren? Gibt es da schon Erfahrungen?
Gibt es nicht, dass ich wüsste, Studien dazu, aber ist natürlich eine interessante Frage, könnte man mal durchführen. Das ist immer ein bisschen schwierig mit Tieren, Studien. Ja, aber ich glaube, es ist also so anekdotisch, kenne ich schon irgendwie Erzählungen von Haustier-Staubsauger-Roboter-Interaktionen. Also manche Katzen benutzen ja einen Staubsauger-Roboter dann sozusagen als Transportsystem, Taxi, okay. Als Taxi durch die Wohnung, ja. Aber ja, natürlich ist es für Haustiere manchmal ein bisschen spooky, wenn sich da was so durch die Wohnung bewegt. Und das ist
Sie erkennen aber wenn dass es kein menschenähnlich aussieht, muss ja das auch irgendwas bewirken, oder?
Wahrscheinlich, genau, das ist eine echt interessante Frage. Ich glaube, da gibt's bin mir sehr sicher, dass es dazu noch keine Forschung gibt, weil es ist ohnehin ein bisschen schwierig, weil es ja noch nicht viele androide Roboter gibt. Das heißt, es sind nicht so viele verfügbar für Studien. Und dann schaut man sich zuerst quasi die Menschenreaktionen an, bevor man zu den Tieren geht. Aber es ist sehr interessant.
Ich darf auf ein Video auf YouTube hinweisen, wo ein Terrier mit einem mechanischen, mit einem Roboterhund über einen Parkplatz tollt. Nicht zur Freude des Hundes, muss ich sagen. Ja. Wo der Roboter versucht, seine Körpersprache zu imitieren. Es ist auch akustisch nicht sehr toll, weil das Ding ist von einem hochfrequenten Zweitakter angetrieben, um mit dem Strom zu erzeugen. Also es ist noch nicht der Haushund, der elektrische, ist noch nicht ausgereift.
Okay. Ja, der war schon am Markt, muss man sagen. Also es hat ja schon einen robotischen Hund als Haustierersatz gegeben, den Aibo von Sony. Der ist jetzt aber wieder vom Markt genommen
wahrscheinlich worden. Wahrscheinlich entweder Roboter oder Haustier.
Ja,
möglich, oder?
Man kann beides probieren und dann ein Feldexperiment machen. Ja, wäre interessant.
Genau, so. Wen haben wir als nächstes? Bitte.
Eine Bemerkung zu der Dame vom wegen militärischen Aspekt. Gegebenen Anlass muss ich leider dazu sagen, die menschliche Psyche ist sehr breit gefasst. Jemanden, der ein Joystick bedient, und ein Kriegsspiel betreibt, dem ist es ziemlich egal, ob das in Wirklichkeit reale Auswirkungen hat oder nicht. Es gibt mittlerweile, nachdem das Militär über scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten verfügt, zumindest im Westen, im sogenannten Westen, bereits Menschenroboter, Robotermenschen, das heißt Ausrüstungen, die sagen wir mal so, moralisch nicht sehr ansprechbar sind. Es gibt heutzutage schon Soldaten, die eine Ausrüstung mit sich herumtragen, verstärktes Skelett und so weiter, wo der Unterschied, glaube ich, zwischen Mensch und Maschine sehr, sehr schwierig ist. Zum einen, zum zweiten, kann es sein, dass wir Menschen generell, nicht unsere Generation, nicht die nächste, aber durch das Fortschreiten, durch das Minimalisieren der elektrischen oder elektronischen Bestandteile, dass wir vielleicht diese Roboter werden in Zukunft? Vor 20 oder 25 Jahren war ein Computer ein relativ unbehebiges, unbequemes Ding, das auf dem Schreibtisch stand. Heute tragen wir Computer schon mit sich oder mit uns herum. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir in Zukunft ein Bekleidungsstück oder irgendeinen Teil mit uns herumtragen, die uns auf der einen Seite mit allen greifbaren und begreifbaren Wissen, Informationen versorgt und dass unser menschliches Verhalten dadurch, naja, milde gesagt, roboterhaft wird. Danke.
Okay, danke. Interessante Frage.
Zum Kleidungsstück oder Exoskelett, ja, natürlich, es gibt unter dem Stichwort Wearables zum Beispiel, kann man mal online schauen, was es da schon alles für Ansätze gibt zu tragbarer, zum Körper tragbarer Technologie, jetzt von robotischen oder intelligenten Kleidern, die bei Gefahr automatisch ihre Krallen ausfahren zum Beispiel, bis zu solchen, die bei Temperaturschwankungen, je nachdem, sich mal, also den Rock hochkrempeln oder wieder runterkrempeln, ich weiß, Sie meinen jetzt ein umfangreicheres System, das auch die Sinne oder die Wahrnehmung vielleicht des Menschen irgendwie verbessert oder mit den Menschen mit mehr Intelligenz ausstattet?
Die Frage war nach der Verkleinerung der Dinge, die den Menschen dann zum Roboter machen und nicht umgekehrt.
Es kann auch durchaus möglich sein, beziehungsweise es ist vorstellbar, dass mit dem vermehrten Wissen, das die Menschheit produziert, die Stufen kennen wir ja, wo sich das Wissen verdoppelt, dass es eine Entwicklung dahingehend gibt, dass der Wissensdrang, und der Mensch ist sehr wissbegierig, dass es die technischen Möglichkeiten im gegebenenfalls durch roboterhafte Erscheinungen, sich dahin entwickelt, dass wir in der Lage sind, sozusagen ferngesteuert, jedes greifbare und verfügbare Wissen im durchaus wörtlichen Sinne tragbaren Zustand konsumieren können und wir dadurch unser Menschsein oder unsere menschlichen Fähigkeiten in die eine oder andere Richtung entwickeln.
Okay, danke.
Also sowas wie Google-Kontaktlinsen mit Direktzugriff auf die gesamte Wissensdatenbank der Menschheit oder Realtime-Zugriff auf die Weisheit der vielen zum Beispiel. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich meine, es gibt ja heute schon also so diese zum Cyborg werden, genau, gibt es ja heute schon viele so Do-it-yourself oder Garagen-Communities, ja, die an sich selbst so herumschrauben mit allen möglichen Dingen. Also sei das jetzt von Leuten, die einfach Technologie am Körper tragen, ja, also so wie Google Glass zum Beispiel, um augmentierte Realität zu erfahren, bis zu Leuten, die sich wirklich Chips oder Metalle implantieren?
Wir wissen, okay, ja.
Über das momentane Internet hinaus.
Wir haben jetzt eine Fachdiskussion, die ich schlage vor, dass Sie vielleicht nachher bei einem Achterl darüber noch ein bisschen sprechen. Die Frau Dr. Mara ist noch da. Es gibt noch eine Frage, bitte. Eine Frage möchte ich noch zulassen. Die ist dort, bitte.
Fisch, magst du? Danke.
Ja, dann machen wir zwei, überziehen wir halt ein bisschen. Dürfen wir noch? Okay, zwei. Kurz, okay, zwei kurze Fragen noch, bitte.
Kurze Frage, um es wieder in einem lustvolleren Thema zu lenken. Also in letzter Zeit war ja immer wieder die Erotik- und Sexindustrie Vorreiter und State of the Art und Vorantreiber von gewissen Technologien. In der Robotik halten Sie sich sehr bedeckt, finde ich. Wissen Sie, was passiert da?
Ja, das sind halt dann die Videos,
wann
die
kann man das kaufen?
Das sind die Videos, die ich in meinen Vorträgen normalerweise nicht herzeige. Aber
ich finde, Sie haben es gar nicht notwendig. Sehr fescher Kampel. Okay.
Also wie gesagt, dazu nur ganz kurz, mein Ansatz ist ja, dass man den Menschen nicht ersetzt, ja, was glaube ich jetzt so in ihr Richtung der Gedanken gegangen wäre, sondern, na, was Sie quasi gerade so durch die Blume angesprochen haben, sondern unterstützt. Also man kann ja über den zusätzlichen Einsatz von Robotern nachdenken. Durchaus. Na, aber es gibt da durchaus interessante Entwicklungen, denke ich. Auch absurde. Aber natürlich, also dass man jetzt mit Androiden-Robotern, also dass es da auch andere Interessensgebiete gibt, findet man im Internet auch Informationen dazu.
Bitte.
Meine Frage ist, macht ihr euch im ASA darüber Gedanken, was mit den Menschen, mit der Menschheit passiert, wenn die Roboter erfolgreich die Arbeit aufgenommen haben?
Ja, natürlich. du meinst jetzt in allen Bereichen oder, naja, also wir versuchen ja durch unsere Arbeit dazu beizutragen, dass das eben nicht passiert in vielen Bereichen. Also ich würde jetzt einmal annehmen oder ich würde sagen, in vielen Bereichen kann man es einfach nicht mehr verhindern, ja, weil es geht, man kann es machen, die Technologie ist da und es wird so kommen. Also alles, was eben, wie schon vorher erwähnt, Datenauswertung, klassische Verwaltungssekretariatsarbeiten, aber auch Taxifahrer vielleicht solche Dinge betrifft. Ich denke nicht, dass man es aufhalten kann, aber ich finde es dadurch und ich glaube, die Ars Electronica ist eben auch immer wieder Ort, um eben öffentliche Diskussionen anzuregen und durchzuführen bei uns. Und darum finde ich, dass man da viel mehr drüber reden muss, heute schon, wohin das führt. Und dass man die Leute eben heute schon darauf vorbereitet, dass bestimmte Bereiche nicht mehr sehr zukunftsträchtig sind. Und dass es aber andere Bereiche gibt, wo sehr wohl Menschen sehr, sehr, sehr gefragt sein werden. Und man vielleicht schaut, dass sich mehr junge Menschen in diese Bereiche bewegen, um eben dann dieses große Massenersetztwerden schon proaktiv möglichst zu verhindern.
Okay, herzlichen Dank, Frau Dr. Mara.
Danke für die Einladung.
War ja bis vor kurzem sehr froh, dass man Journalisten nicht ersetzen kann. Dann habe ich gelesen, dass es schon Leute, Roboter gibt, die Sportberichte schreiben und so weiter. Also die einfachen Sachen.
Aber keine
unersetzlich,
Kommentare,
aber
keine
sind Kommentare. Die Gastgeber hier. Und das ist die Eileen der Rieck am Sonntag, 13. März um 15 Uhr. Sie steht dem Death Café vor mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen. Eine Trauer-Selbsthilfegruppe, wenn man das so sagen will. Schauen Sie sich das an, wenn Sie Interesse haben. Montag, 14. März 1930, der gewohnte Termin. Festung Europa heißt das Thema. Flüchtlingslawinen, Angst vor dem Dammbruch zur metaphorischen Konstruktion der Wirklichkeit. Konstanze Spieß ist zu Gast, sie ist Germanistin. Das Programm, meine Damen und Herren, finden Sie da hinten. Tragen Sie sich ein, wenn Sie es näher wissen wollen. Nochmal herzlichen Dank, Frau Dr. Mara.
Danke auch.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.